Servus Leute und herzlich willkommen in einer brandneuen Ausgabe des Locker Room Talks und zwar auf einem brandneuen Kanal. Mein Name ist trotzdem immer noch Mario Lochner und ich bin heute wieder zurück mit meinem kongenialen Kollegen Sinan Krieger. Servus.
Hallo mein blonder Freund.
Hallo mein braun, was ist das eigentlich, braunhaariger Freund.
Ja.
Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Du solltest doch eigentlich erklären, warum was eigentlich dieser Lockerroom-Talk ist.
Schon aus Konzept gebracht.
Ja.
Also L.O. steht für Lochner, dein Nachname. Ich mache es heute in der Long-Version.
Oh, ja.
K.R. steht für Krieger, mein Nachname. Und Lockerroom-Talk, ja bekannt, der Umkleiden-Kabinen-Talk. Weil wir über die Themen sprechen, die man eigentlich nur hinter verschlossenen Türen mit seinen besten Kollegen nach dem Sport bespricht. Mit dem kleinen, aber feinen Unterschied, dass wir es ins World Wide Web hinausposaunen.
Und ab sofort wird einiges hinausposaunt, denn wir haben es jetzt endlich gemacht. Wir haben ja schon öfter darüber sinniert und auch darüber gesprochen, warum. Wenn ihr Fragen habt dazu, schreibt es gerne in die Kommentare. Und jetzt ist er da, der Locker Room Kanal. Und es ist die Pilotfolge heute. Es wird natürlich auch noch andere Sachen in Zukunft geben. Da können wir vielleicht auch ein bisschen darüber sprechen, was ihr euch auch wünscht und was wir so als Idee haben. Aber jetzt wollen wir gleich mal richtig reinstarten. Ich habe gerade hier, hast du dir so ein paar psychologische Tricks durchgelesen, wie man andere Leute aus der Fassung bringt? Oder woher kam das jetzt?
Ich wollte dich einfach auflockern, weil du mir ja gerade noch gesagt hast, offcam, dass er zum ersten Mal seit langer Zeit wieder nervös ist. Jetzt hier in der neuen Umgebung.
Also nicht nervös, aber man denkt so ein bisschen drüber nach, weil man denkt, okay, die Begrüßung ist die gleiche, oder? Es ist ja eigentlich das gleiche wie immer, aber jetzt trotzdem neuer Kanal. Ah ja, jetzt hätten wir fast das Wichtigste vergessen, Leute. Wenn ihr unseren neuen Kanal feiert und pushen wollt, dann natürlich jetzt abonnieren, was das Zeug hält. Wir wollen natürlich das ganze Ding möglichst schnell groß machen und wir wollen euch natürlich auch geilen Content bieten und auch Interviews oder Talks, besser gesagt, mit Gästen. Und da hilft es natürlich, ja, wenn ihr abonniert und ja, wenn ihr liked und das ganze Ding pusht.
Ganz kurz noch für die, die uns gerade nur hören, für unsere Podcast-Zuhörer, da ist der Kanal, da ist diese Episode noch auf dem Mario Lochner Podcast, jetzt wird es sehr komplex, da wird die Abspaltung aber auch noch folgen.
Die Abspaltung wird bald erfolgen. Weißt du, was mir auf den Nägeln brennt? Einiges. Jetzt ist ja schon ein bisschen her, du warst ja auch kurz, kannst vielleicht nachher was davon erzählen, ganz kurz unterwegs. Ja,
schieß mal los.
Und zwar, wir reden ja ständig drüber, wie wir perfekt prompten und den perfekten Prompt, also sozusagen Befehl, wie man es auch immer nennen will, bei ChatGPT schreibt oder bei Midjourney und Co. Aber was interessant ist, wir denken irgendwie überhaupt nicht drüber nach, wie wir uns selber prompten können. Und da ist mir was Spannendes untergekommen zuletzt. Es spielt nämlich eine durchaus Rolle, wie ich mit mir selber sozusagen umgehe oder in welches Stadium ich mich bringe. Und zwar gibt es da eine Untersuchung, da haben sie quasi Leute, ja, haben sie einen Test machen lassen und die einen haben sich quasi ja in der Rolle gefühlt, ja, stell dir vor, du bist ein Fußball-Hooligan und die anderen haben sich quasi so mental in die Rolle eines Wissenschaftlers begeben. Und jetzt rate mal, wer besser abgeschnitten hat.
Die Hooligans.
Nee, eben genau nicht. Also man kann sich
wo auch drin besser abgeschnitten?
Ja, das war halt so ein Wissenstest.
Ach so,
also,
okay.
Die Details dazu kenne ich jetzt nicht, aber da gibt es ja viele Untersuchungen, dass auch wenn man sich zum Beispiel natürlich vorher einredet, dass man in Mathe besser ist. Also das ist ja auch ein sehr wichtiges Ding, wenn man psychologisch, also wenn ich mir quasi von klein auf auch schon aneigne oder angeeignet vielleicht bekomme von außen nach dem Motto, ja, du bist einfach nicht gut in Mathe, dann habe ich natürlich auch schon immer die perfekte Ausrede, weil dann kann ich sagen, ja gut, habe ich halt jetzt eine 6 geschrieben, ist einfach nichts für mich.
Das ist natürlich schlecht. Da gibt es super spannende Studien dazu. Man sagt ja immer, Mädels können kein Mathe.
Mhm.
Und dass das auch viel damit zusammenhängt. Dass man ja, das halt schon von vornherein sagt, nee, du bist ein Mädel, du kannst das nicht so gut.
Ja, das ist total irre. Also das ist wirklich in jeglicher Hinsicht kontraproduktiv. Und ich finde, das hilft auch manchmal, wenn man sich denkt, wenn man in so einer Situation ist, wenn man sich manchmal denkt so, was würde der jetzt tun? Also wenn man quasi an jemanden denkt, wo man weiß, okay, sag mal, dein Auto geht kaputt oder hier, du bist irgendwo und hast jetzt selber vielleicht nicht so die Ahnung davon, wo man sich dann denkt, okay, ich habe einen Kumpel oder ich kenne irgendjemanden, der kennt sich gut damit aus, nach dem Motto, was würde der jetzt tun? Das geht ja auch ein bisschen so in die Richtung.
Ja, oder du stehst jeden Morgen auf, schaust in den Spiegel und sagst, ich bin der Geilste. Dreimal laut.
Das mache ich eh jeden Tag.
Es soll ja Leute geben, die das machen. Es soll ja Leute geben, die das wirklich machen,
ja.
und die darauf schwören und also ich mache es jetzt nicht. Ich weiß, dass ich immer. Ich glaube aber, dass das zu einem gewissen Punkt helfen kann. Klar, ich kann jetzt keine Defizite, also wenn ich etwas wirklich nicht kann. Ich kann mir jetzt nicht sagen, ich bin Herzchirurg und gehe in den OP-Saal und kann es, das nicht. Aber ich glaube, dass ich zu einem gewissen Grade, wenn ich mit dem Mindset reingehe, ja, dass ich wirklich gut bin und dass ich einfach unfassbar stark bin, dass ich glaube, schon so eine Aura zumindest mal im Raum und bei meinen Mitmenschen versprühen kann.
Also dafür ist es, glaube ich, auf jeden Fall positiv, was Selbstvertrauen betrifft. Du hast es gerade schon angesprochen, Herzchirurgie. Man muss natürlich aufpassen bei Sachen, wo es dann irgendwie ins Risiko für einen selber geht oder für andere. Da sollte man vielleicht ein bisschen aufpassen, auch an der Börse, wenn man sich einfach sehr viele Warren Buffett-Videos anschaut und danach sich vor den Spiegel stellt und sagt, ich bin Warren Buffett, danach traden anzufangen, das kann natürlich dann auch trotzdem schnell teuer
werden.
Aber trotzdem spannend.
Die Geschichte, übrigens, da sind wir dann schon beim Thema, ich wollte dich nicht unterbrechen, aber Gerd Postel, kennst du die Story von Gerd Postel?
Ja, Postel, ich habe da irgendwie einen Politiker im Kopf.
Nein, das war der, er wird sehr wütend sein, das war der Fake-Psychiater, der super, der eine krasse Karriere gemacht hat hier in Deutschland, der war auch irgendwie Vorsitzender von irgendwie Psychologenverbund und so. Der hat
mit, sagt der Name was?
So, und es kam, also der hat Menschen therapiert, der hat Medikamente verschrieben, ich glaube, es war so, also unfassbar krass, hat, glaube ich, hat krass gelogen, also eigentlich war der Postbote und hat aber, ich glaube, seine Mutter hat einen Suizid begangen, glaube ich, und er war so wütend auf den Psychiater da, dass er dann das alles gefaked hat, also seine Doktorarbeiten etc. Wurde dann krasser Psychiater selber, hat eine Klinik geführt und alles, ist dann irgendwann Jahre später rausgekommen, saß auch im Knast, ist jetzt wieder raus und war auch schon bei einigen Talkformaten, der war mal bei Roach und Böhmermann.
Okay. Das, den Namen habe ich schon mal gehört, aber ich hätte es jetzt nicht zuordnen können.
Das wäre mal jemand, den ich gerne mal hier im Lockerroom-Talk hätte.
Ja, das ist spannend.
Der ganz Deutschland hops genommen hat, also die gesamte Psychologenindustrie, ja, und er hat wirklich ganz, ganz krasse Ansichten. Den hätte ich gerne mal hier, ein sehr, sehr spannender Charakter, sehr streitbar, scheut sich auch nicht, seine Meinung zu sagen. Den müssen wir mal einladen.
Das finde ich wirklich sehr, sehr spannend. Und da seht ihr vielleicht schon ein bisschen, wo es hingehen soll. Also wir werden sicherlich auch natürlich über Finanzen sprechen. Auch Erfolg wird sicherlich auch immer ein wichtiges Thema sein. Aber ja, wir wollen auch ein bisschen über den Tellerrand hinausblicken und auch mal die Chance an euch. Ja, was interessiert euch? Wir denken natürlich auch völlig frei gerade. Wir denken über Selbstversuche nach, Tests und wie auch immer, vielleicht auch Reportagen. Also da, ja, wir sind völlig offen. Und ja, wollen uns auch ausleben, wollen natürlich auch selber was dazulernen, glaube ich, das ist auch sehr spannend. Was ich mir zum Beispiel neulich gedacht habe, als ich hierher gefahren bin, nicht neulich, eigentlich heute vor dem Talk, mal so wirklich so ein Test, einen Monat immer Sachen machen, zum Beispiel wirklich mal einen Monat, ich weiß nicht, wie anstrengend das ist, wirklich so leben, wie es quasi viele Influencer so theoretisch machen. Also wirklich jeden Tag, 5 Uhr aufstehen, dann erstmal Journaling, Stunde. Dann,
ich kann nicht schreiben, das ist.
Ja, dann bist du schon mal raus, dann muss ich das machen. Dann, du weißt, was ich meine. Dann erstmal erste Runde Gym. Dann natürlich meditieren, kalt duschen, Zeitung lesen, dann nochmal Journaling, dann nochmal kalt duschen, dann zweite Runde Gym, Frühstück zwischendurch, natürlich perfekt Meal Prepping und alles. Also du weißt, was ich meine. Wirklich mal so einen Monat also in der Praxis so leben, wie andere das
perfekte Leben leben.
Theoretisch vorgeben und wirklich, ja. Das fände ich mal interessant. Und vor allem, wie schnell man verrückt wird. Ich glaube, bei mir wird es vielleicht 3 Tage.
Ich glaube, ich kann mir aber auch vorstellen, dass der gegenseitige Effekt eintritt und man nach 2 Wochen das als Routine übernimmt und man es dann sogar fast braucht. Das kennt man ja auch vom Sport. Wenn man dann mal durchzieht, so die ersten 2-3 Wochen sind schwierig und dann irgendwann fehlt es einem, wenn man es nicht mehr macht.
Was, glaube ich, das Gute ist, es ist ja absurd, solche Sachen, sagen wir mal so, sich jeden Tag ein Programm vorzunehmen von 5 bis 9, 4, 5 Stunden, aber du hast schon recht, es wird dann wahrscheinlich einfacher fallen. Es reicht ja, wenn Teile davon bleiben,
ja,
dass ich sage, okay, das ziehe ich jetzt jeden Tag durch, der Rest ist mir entweder zu blöd oder bringt mir nichts oder habe ich keine Zeit dafür, aber dass man dann, ja, das wäre, glaube ich, ein spannender Effekt. Weißt du, was mir gerade noch eingefallen ist, dass früher, als ich ja wirklich noch topfit war, da will ich auch wieder hinkommen, meine Golfkarriere gerade, ich will noch nicht vom Durchstarten reden, aber ich bin motiviert. Übrigens, Full Swing, eine sehr gute Golf-Doku auf Netflix, habe ich angefangen. Ich bin auf dem richtigen Weg. Auf jeden Fall früher, da bin ich ja wirklich sehr, sehr viel gelaufen, also wirklich jeden Tag und immer Sprinttraining und sowas. Und da habe ich mir auch immer gedacht, wenn ich mir gerade gedacht habe, okay, irgendwie läufst du noch eine Runde, bist gerade platt, tut der Fuß weh. Da habe ich mir immer gedacht, was würde Nadal jetzt machen? Und dann habe ich immer gedacht, der würde natürlich sagen, jetzt erst recht. Und dann, das ist auch so, das ist total bescheuert, aber das hilft schon, wenn man sich einfach denkt, ja, also so ein Profisportler, der würde jetzt überlachen, der würde jetzt erstmal, das wäre ja nicht mal ein Warm-up für den. Und dann komischerweise denkt man sich, ja, eigentlich ist es gar nicht so schlimm, komm, lauf weiter.
Bist trotzdem nicht Nadal geworden.
Das nicht.
Aber ja, nein.
Weil ich nicht so gut Tennis spiele, physisch viel stärker gewesen damals.
Ja, das kann helfen. Es kann, es ist immer gut, wenn man Dinge macht, neue Dinge macht oder wenn man in Dingen besser werden möchte, die mit jemandem zu machen, der so, der einfach besser ist als man selber. Das ist im Gym so. Ich glaube, es ist die ideale Situation ist, wenn du mit Leuten Dinge machst, die leicht besser sind als du. Damit es dich auch nicht demotiviert. Also wenn
ja gut, klar. Wenn du und dass jetzt, man auch nicht übertreibt, weil sonst kommst du schnell an einen Punkt, wo da geht ja auch schon mal was kaputt, wenn du jetzt quasi, wenn die Niveaus so unterschiedlich sind, dann muss man schon aufpassen.
Und das ist auch für deinen Kopf nicht richtig. Da übrigens, ich habe es ja jetzt geschafft. Ich war ja auf der Zugspitze.
Stimmt, du hast es geschafft.
So, acht Stunden? Ja, 8 Stunden. Genau, also
schon Punkt gut,
8 Stunden. Ja, ja, also die, gut, das variiert immer. Die Strecke wurde so mit 10 bis 12 Stunden angegeben. Wir haben jetzt 8 gebraucht. Wir hatten es ja im Mai probiert. Das ging nicht, weil zu viel Schnee noch lag. Und jetzt waren wir zu dritt, nicht mehr zu sechst. Und wir waren alle ungefähr auf demselben Leistungsniveau. Und das war schon eine Grenzerfahrung, muss ich sagen. Aber das hat geholfen.
Aber warum Grenzerfahrung?
Weil du, also die gesamte Strecke, wir haben nachher auf der Apple Watch geguckt, waren 25 Kilometer sind wir gelaufen. Und es waren irgendwie 2500 Höhenmeter.
25 Kilometer?
Ja, das ist, ja. Das ist die längste Strecke, aber die einfachste. Und wenn du an der, die Leute, die schon mal da waren, die wissen, was ich meine, wenn du bis zur Knorrhütte gekommen bist, ist eigentlich Warm-up. Am Ende bis zur Knorrhütte wird es ein bisschen hart, aber das ist in Ordnung. Dann bist du auf 2000 Meter und die Zugspitze ist ja 2900 Meter. Also du musst, das sind aber schon 22 Kilometer, die du gelaufen bist. Das heißt, du musst nur noch 3 Kilometer Strecke machen, aber ungefähr nochmal die Höhenmeter, die du bis dahin gelaufen bist. Mhm. Du hast sehr viele Höhenmeter auf einer sehr kurzen Strecke und dann geht es richtig los. Dann gehst du noch bis Sonnenalpin, das ist echt wie Treppenlaufen, 3 Kilometer. Nur ohne Treppen, aber so von der Steigung. Und dann kommst du zum Sonnenalpin. Und Sonnenalpin, das ist so steil, dass die dort auch eine Gondel gemacht haben. Das ist 2 Minuten Fahrt. Aber du kannst es auch gehen.
Mhm.
Und das war wirklich, also wenn die beiden Jungs nicht da gewesen wären, hätte ich mich wahrscheinlich in die Gondel gesetzt. So, aber ich wollte mir die Blöße nicht geben. Ich hab ans Aufgeben gedacht und wir haben dann kurz Pause gemacht, saßen da. Dann hat einer der Jungs gefragt, und was machen wir jetzt? Und weil ich mir die Blöße nicht geben wollte, habe ich gesagt, ja, jetzt laufen wir hoch. Bin aufgestanden, los. Und das war wirklich, wirklich hart. Es war auch sehr emotional dann oben.
Sehr schön. Also ich will auch da hoch. Vielleicht machen wir das nächstes Jahr gemeinsam.
Gerne.
Ich werde mich wieder richtig in Form bringen. Golf ist jetzt auch gut, da irgendwie wieder so reinzukommen.
Ja, da wirst du aber viele Abschläge machen müssen.
Aber nur quasi, Golf ist ja nur so, ja, das, wo man sagt, okay, da merke ich jetzt auch schon, Hüfte und so, da kann man ja auch schon Stabilität und Co. und da schadet ja auch nicht.
Also das können wir gerne machen. Nehmen wir Kamera mal mit, dann können wir mal alle mitnehmen.
Das wäre cool.
Ich würde mich freuen. Nächstes Jahr bereite sich doch vor, ich auch, weil ich will dann easy mal hochlaufen, ohne Sauerstoffzelt. War cool. Also als ich oben war, da schon natürlich komplett ausgelagert und da dachte ich mir auch, ich gehe nie wieder auf den Berg.
Ist aber auch ein geiles Gefühl dann, oder? Voll. Es pendelt so zwischen, okay, ich fahre gleich um und aber auch, es ist so ein...
Ich habe fast geweint.
Glück, echt?
Ja, ich war, weil ich wollte das ja unbedingt schon im Mai und so am Geburtstag und es war schön und so 2 Tage später dachte ich mir so, boah, jetzt willst du eigentlich wieder hoch.
Ja, das ist gut. Was natürlich auch hilft, ich bin ja dieses Jahr in Kapstadt auf diesen Lion's Head, also das ist bedeutend einfach, auf die Zugspitze zu gehen, aber ich muss sagen, da gehst du erstmal ganz normal hoch, also das würde ich sagen, würde auch ja jeder schaffen, der komplett unfit ist, also da gehst du halt einfach so gemütlich einen Weg hoch und es geht so rum und dann irgendwann geht aber das Gekraxel los und da muss ich sagen, gerade wenn man das nicht so gewohnt ist, das macht am Anfang total Spaß und dann irgendwann denkst du dir so nach einer, weiß ich nicht, halben Stunde denkst du, oh, jetzt geht's ja nochmal weiter. Und das ist dann immer so der Moment, wo man sich denkt, oh, eigentlich habe ich gar keinen Bock mehr. Aber das Gute ist, wenn du jetzt quasi halt nicht dort lebst oder wohnst, denkst du dir, okay, wie oft komme ich jetzt hier hoch? Und dann machst du es natürlich. Und das sind immer so diese Momente, wo man merkt, ja, wie faul man eigentlich ist, dass man sich denkt, ja, oh, lohnt sich jetzt noch die letzten Meter da hoch? Eigentlich ist doch hier die Aussicht auch schon ganz nett. Und natürlich lohnt sich's. Also das, muss ich sagen, ist dann schon ganz oben zu sein, egal ob es jetzt Zugspitze ist, Lion's Head oder sonst was, das ist schon einfach immer ein geiles Gefühl.
Ohne Hilfe nach oben ist zu schaffen. Ist ja wie im Leben, ne? Ist jetzt sehr weit hergeholt, aber
jetzt wird's sehr
dünn. Nein, weil die Luft wird dünner, ja? So, und dann gibt es auf dem Weg vielleicht auch mal eine Abkürzung, ja, die man nehmen könnte, aber wenn man es wirklich aus eigener Kraft schafft, ist das am Ende einfach ein wahnsinnig befriedigendes Gefühl.
Da passt jetzt was dazu, das könnte nicht konträrer sein, nämlich die neue Fettwegspritze.
Die hast du dir schon reingeknallt?
Nee, aber nee, das ist wirklich ich finde, das ist ein sehr schwieriges Thema, sehr spannend. Weißt du,
das erklär mal kurz, also was ist das?
Also, wir haben da sogar letztes Jahr im Talk mal drüber gesprochen, das hast du, glaube ich, eingebracht, Eli Lilly und so, dass da viele jetzt dran arbeiten an Fett wegspritzen und Co.
Das Orakel hier mal
wieder. Ja, ja, und da ärgere ich mich eigentlich schon wieder drüber, weil das ist mal wieder der Klassiker, dass wir uns damals, ich bin mir relativ sicher, dass wir entweder beide gesagt haben oder ich, wie so oft nach dem Motto, er ist jetzt eh schon zu spät, weiß jetzt eh schon jeder. Das ist auch oft gar nicht falsch, aber jetzt denke ich mir bei Novo Nordisk eigentlich so eine Aktie, ja, jetzt sagt man wieder, da ist der Einstieg zu spät, das ist ein Riesenunternehmen, das ist Wahnsinn. Die über 400 Milliarden Dollar schwer mittlerweile.
Also 45, von denen ist die Fettwegspritze.
Genau, diese Wegovy, die jetzt Schlagzeilen gemacht hat, nämlich, die ist ja jetzt schon zugelassen, also eine Fettwegspritze. Und da kam jetzt eine Studie raus, dass 20% weniger hier Heart Attacks and Strokes, also Herzattacken und Schlaganfälle, das hat dann die Aktie richtig gepusht. Zugelassen ist es schon auch in Deutschland. Also was ich jetzt recherchiert habe, ab BMI 30 und mit Begleiterkrankungen ab BMI 27 muss ja der Arzt verschreiben, muss man einmal wöchentlich nehmen. Privatrezept dann und kostet jetzt so ungefähr monatlich so 328 Euro, so roundabout. Also das ist dann am Anfang, so habe ich es verstanden, ein bisschen billiger und wird dann so ein bisschen teurer. Also das variiert auch ganz stark.
Reduziert die meinen Hunger oder sorgt die dafür, dass ich trotz Kalorienüberschuss abnehme? Das wäre Wahnsinn.
Das habe ich jetzt, so tief bin ich jetzt nicht rein, das ist aber eine gute Frage. Also was spannend ist und beängstigend zugleich, spannend für Investoren und Aktionäre, also du musst das Ding immer nehmen. Also das hilft quasi nur beim Abnehmen, solange du es nimmst. Also wenn du es dann quasi, also das muss dann irgendwas ja mit Hormonen oder so zu tun haben, denke ich mal, oder? Also wenn du es quasi dann absetzt, dann gibt es quasi die Gefahr, dass es wieder, also das ist.
Aber das muss ich nachschauen, weil das ist ja super, weil Abnehmen ist ja eigentlich ein ganz einfacher Prozess. Es wird immer kompliziert gemacht. Ich muss weniger Kalorien zu mir nehmen.
Genau.
So als ich verbrenne. So, das ist Abnehmen. Und dann ist es auch egal, ob ich das mit Kohlenhydraten, Fetten oder sonst was mache. Ich brauche ein Kaloriendefizit.
So. Und genau, da, genau, ja.
Und ich weiß jetzt nicht, ob diese Fettwegspritze das aushebelt. Das war ja Wahnsinn. Also, wenn ich fressen könnte, wie ich wollen würde, und ich nehme ab. Oder sie reduziert meinen Appetit zum Beispiel.
Ich denke eher, dass es in die Richtung geht, weil sonst wäre es ja absurd. Vor allem, das kann ja auch gar nicht funktionieren. Das müsste ja dann so ungesund sein. Und das ist mir aber auch als erstes eingefallen, dass die Leute sich dann vielleicht denken, okay, also erstens ist die Gefahr, dass natürlich jeder das nimmt, der jetzt vielleicht ein bisschen zu viel Gewicht hat. Da gibt es ja auch schon ja jetzt so die Berichte drüber, auch dass zum Beispiel Elon Musk angeblich das genommen haben soll und dass es auch helfen soll. Aber auch dieser Reflex, wie du sagst, nach dem Motto, ja, ich hole mir die jetzt und dann kann ich essen, was ich will. So, das wäre schon mal das Erste, was ja nicht, selbst wenn es funktionieren würde, das kann ja nicht gesund sein. Nee. Also das muss ja irgendwann schwierig sein. Und das ist schon irgendwie spannend. Vor allem, wie gesagt, dass man es dann, das ist ja fast schon wie so eine Abhängigkeit. Also ich muss das nehmen, weil sonst droht quasi, dass es dann wieder ins Gegenteilige läuft. Aber sehr interessant. Also Eli Lilly ist da jetzt auch drauf und dran. Das heißt Mounjaro. Also das wird dann auch wahrscheinlich bald zugelassen werden. Also das ist schon ein sehr spannender Markt. Also auch wenn jetzt zum Beispiel Novo Nordisk schon sehr gut gelaufen ist, Eli Lilly ist jetzt ja auch gerade kein Geheimtipp mehr. Trotzdem ist das natürlich schon spannend, wie sich das weiterentwickelt. Toll. Denn ja, gerade schlanker sind die Leute in den letzten 10 Jahren nicht geworden. Und die Frage ist auch, dieser Trend geht wahrscheinlich eher weiter. Man sagt ja auch immer gerne, ja, der Wohlstand wächst in der Welt und nach dem Motto in den Emerging Markets und Co., das klingt ein bisschen böse, aber wenn da der Wohlstand auch wächst, dann wächst halt im Zweifel auch irgendwann die Wampe, wenn man sich mehr leisten kann. Ja. Und dann ist natürlich das Marktpotenzial vielleicht in den nächsten 10, 20, 50, 100 Jahren vielleicht gar nicht mal so klein. Vor allem, wenn ich es halt dann, weißt du, wie nicht einmal spritze, sondern ich muss diese Spritze quasi halt ja immer nehmen.
Im Abo-Modell.
Ja, das ist schon heftig.
Ich finde grundsätzlich den Biotech, Big Pharma-Bereich, die genannten Unternehmen, alle super spannend, weil die natürlich an Lösungen arbeiten, an Technologien, an Produkten arbeiten, die am Ende unsere Gesellschaft verändern. So, das können die wenigsten von sich behaupten. Ich finde das super spannend. Und weil sie auch in einem Bereich sind, demografischer Wandel, der nicht aufzuhalten ist. Wir sprechen ja immer von Megatrends und wir privat diskutieren wir auch immer, ja, aber was könnte so ein Megatrend stoppen oder ausbremsen? Ne? KI ist jetzt auch schwer, aber es könnte politische Regularien geben in der EU, beispielsweise. Bei der Demografie kannst du nichts machen.
Ja, gut, langfristig schon. Aber
ja, aber
du kannst natürlich, also du klar, kannst, es ist schwer, so Trends umzukehren, aber
du kannst politisch nicht eingreifen beim demografischen Wandel.
Ja, ein bisschen. Du kannst natürlich zum Beispiel Familie, Kinder fördern. Das kannst du machen. Mehr kannst du nicht, also du kannst die Leute jetzt natürlich nicht.
Aber global gesehen?
Ins Schlafzimmer tragen.
Es ist schon schwer, weil.
Aber du meinst jetzt, dass die Leute immer älter werden. Also,
zum Beispiel,
gut,
ja.
Das ist ja so, das ist ja auch erfreulich,
werden,
aber gut.
Älter
das,
werden und reicher werden.
Klar.
Und dadurch halt die Wohlstandskrankheiten und die Alterskrankheiten halt immer dominanter werden. Und da sind diese Firmen ja dabei.
Ja, ja, klar. Also das lässt sich jetzt
so, also eigentlich der Markt ist gegeben und die Wachstumsaussichten des Marktes sind, und das ist einer der wenigen Märkte meiner Ansicht nach, sind nahezu gesichert, weil die Menschen werden jetzt nicht auf einmal weniger Alterskrankheiten haben oder die Menschen werden jetzt nicht auf einmal weniger alt werden. Das wird sich die nächsten Jahre nicht verändern und somit haben die halt einfach so, pervers wie das ist, eine wachsende Kundschaft, die eigentlich schon gegeben ist. Aber da jetzt die richtige Aktie zu finden, und das ist der Punkt, da bin ich nicht tief genug drin. Ich sag mir jedes Mal, hey Sinan, schaufel dir mal Zeit frei, um dich mal wirklich intensiv damit zu beschäftigen, wer was wirklich macht. Also wer macht was gegen Diabetes, Adipositas, gegen Alzheimer. Da gibt es ja auch super spannende Unternehmen.
Ja, klar.
Thema Alzheimer etc. Das ist ja super, super spannend. Da mal sich die Zeit nehmen, um da mal wirklich tief reinzugehen, da hätte ich richtig Bock drauf.
Das ist wirklich ein spannendes Thema. Also das fände ich auch, ja. Ich unterstütze dich gern dabei. Aber vielleicht zwei Sachen dazu. Also erstens, bei so einem Unternehmen wie Novo Nordisk ist es ja jetzt nicht so, dass sie nur von dem abhängig
richtig.
Sind. Da gibt es ja auch noch viel Hormon, Blutgerinnung. Das wissen vielleicht viele gar nicht, weil man hat immer Diabetes im Kopf. Also dafür sind sie auch ja, bekannt. Aber die machen natürlich mehr. Und die Frage ist auch, ist das so ein Winner-Takes-It-All-Markt? Kann natürlich sein, muss aber nicht sein. Also
ich glaube,
gerade weil der Markt so riesig ist.
Ich glaube, der Kuchen ist groß genug.
Ja, das glaube ich auch.
Ja, also ich glaube, da können einige Winner am Ende dastehen. Es gibt ja auch schon Winner. Also Novo Nordisk,
ja, die Aktie ist
Eli Lilly etc. Ich habe jetzt den Kurs von Eli Lilly nicht im Kopf, aber ich gehe davon aus, dass es jetzt auch nicht so schlecht gelaufen ist.
Ja, ja, die ist zuletzt sehr gut gelaufen noch. Ja.
Und da sich mal wirklich mit auseinanderzusetzen, nehme ich mir vor, steht auf meiner Bucketlist, kriegen wir hin.
Sehr spannend. Wir haben heute noch einiges zu besprechen. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich habe wirklich einiges mitgebracht. Ja, womit fange ich an? Was interessiert dich mehr? Ob Geld doch glücklich macht, wie ich den Barbie-Film fand?
Ja, Barbie können wir skippen. Erzähl mal über Geld.
Ja, wir kennen ja alle diesen Klassiker, glaube ich. Das wurde sehr lange rauf und runter gebetet nach dem Motto, ja, Geld macht bis zu einer gewissen Grenze glücklich.
Bis 60.000.
Ich glaube, es waren, ja, genau. Ja. Genau das meinte ich. Das haben, glaube ich, viele gehört. Und jetzt gibt es ja was Spannendes Neues. Da hat auch Kahnemann mitgearbeitet. Und zwar, es ist wirklich sehr interessant, dass Geld doch glücklich macht. Und zwar ist das hier ein Herr Matthew Killingsworth, ein US-Psychologe. Und zwar haben die herausgefunden, bis zu einem Einkommen von $500.000 steigt die Zufriedenheit fast parallel zum Einkommen an. Aber nur bei Menschen, die nicht unglücklich sind, also die schon glücklich waren, da ist das wohl richtig erfolgreich. Denn Menschen, die grundsätzlich unglücklich sind, fühlen sich bereits ab einem Vermögen von $90.000 nicht zufriedener als vorher. Begründungen, ja, haben sie jetzt auch natürlich nur ein bisschen spekulieren können. Ist natürlich klar, wenn ich krank bin, schwere Depression habe, wenn es mir richtig, richtig scheiße geht, dann helfen mir natürlich $100.000 mehr wahrscheinlich auch nicht komplett raus. Vielleicht macht es das ein bisschen erträglicher, aber das sorgt jetzt nicht dafür, dass ich sage, ach ja, jetzt bin ich auf einmal glücklich. Also das ist natürlich schon...
Also Geld heilt keine Depression.
Nee, klar. Also aber, wie gesagt, es ist natürlich zu sagen, pauschal nach dem Motto, ach ja, na, verdien lieber keinen Euro mehr, das macht dich nicht glücklich. Das ist natürlich auch... es ist natürlich pauschal immer schwer, das zu sagen, aber natürlich macht mehr Geld
ganz ehrlich
glücklich.
Mal, also... Ich möchte denen nicht zu nahe treten, das sind super renommierte Menschen, Daniel Kahnemann, Nobelpreisträger, alles gut. Aber ich finde diese absoluten Zahlen bei dieser Glücksforschung immer total bescheuert. Weil am Ende ist es doch immer in Relation zu sehen. Wenn jetzt alle Leute 500.000 Euro haben, dann bist du dadurch nicht glücklicher. Es ist doch immer, was hat mein Nachbar? Jetzt ganz plakativ gesagt.
Ja, der Vergleich, so. Der macht einen ja am meisten,
so, und
am
wenn,
meisten zu schaffen.
Ja, aber wenn ich jetzt unfassbar viel mehr habe als mein Umfeld, dann bin ich wahrscheinlich glücklicher, als wenn ich absoluten Betrag mehr hätte, aber mein Umfeld auch. Es ist ja klar. Ich muss mich ja vergleichen. Also ich bin da bei diesen Zahlen immer, also 500.000 klingt für mich schon deutlich realistischer als immer diese, was war das, 60.000 oder 70.000?
Ja, sowas,
das ist ja lächerlich. Also
Gut, dann kommt es natürlich auch noch drauf an, wo lebe ich, wie teuer ist es da?
Meine ich ja.
Ja, klar, das ist alles sehr relativ, klar. So, also deswegen ist das, ich finde es auch, diese eine Zahl ist Schwachsinn. Und natürlich ist es irgendwie ganz schön, wenn man mal sagen kann, okay, vielleicht ist Geld nicht alles im Leben, aber ich würde dem schon widersprechen. Also Geld ist nicht alles im Leben. Geld ist aber für mich doch mit, also mir fällt eigentlich nichts ein, außer Gesundheit. Was ist wichtiger als Geld? Und ich spreche jetzt natürlich nicht von Geld, das mir einfach zufliegt. Ich glaube, man muss das auch mal ein bisschen mehrdimensionaler sehen. Also wenn ich jetzt einfach nur erbe, das ist natürlich auch schön und dann habe ich ein gutes Leben. Aber es geht mir darum, was sagt Geld aus? Also wenn ich gutes Geld verdiene, wenn ich vielleicht sogar reich werde, reich ist ja auch mal relativ, was steckt denn dahinter? Dann habe ich wahrscheinlich etwas richtig gemacht, dann kann ich was, dann werde ich nachgefragt. Ich bin erfolgreich am Markt, ich weiß, wer ich bin, ich weiß, was ich kann und ich bekomme dafür eine Entlohnung. Und das ist ja schon mal sehr, sehr wichtig. Und Geld, dann jetzt, wenn wir sagen, ja, natürlich ist Liebe wichtiger, ja, aber das ist ja auch immer so ein bisschen relativ. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Kinder habe, dann ist es ja auch nicht schlecht, wenn ich Geld habe, denn was ermöglicht mir Geld? Im Zweifel Zeit. Und dass ich überhaupt mal überhaupt Zeit mit meinen Kindern verbringe. Denn klar ist es schön, wenn ich Kinder habe und ich mag die gerne, aber wenn ich ja wirklich rund um die Uhr arbeiten muss und sehe die nie. Ja, nee, aber das ist ja, ich finde, das ist immer so sehr schwer pauschal zu sagen nach dem Motto, ja, natürlich ist Liebe sehr, sehr wichtig, aber die Frage ist auch mal, okay, was ist Geld? Geld ist ja dann auch irgendwie, wie gesagt, ein gewisser Erfolg, dass ich vielleicht ein interessanter Mensch bin, dass ich etwas kann. Und ich will nicht sagen, dass Geld Liebe erst ermöglicht, aber es spielt natürlich schon auch, glaube ich, einen gehörigen Teil mit. Und Geld ermöglicht halt einfach viele Sachen, die dann wiederum andere Sachen ermöglichen. Und wie gesagt, ich meine jetzt nicht das Geld, das vom Himmel fällt und das ist wieder was ganz was anderes. Aber wenn man Geld quasi sieht als etwas, ich mache was richtig im Leben, das heißt jetzt noch lange nicht natürlich, dass jemand, der Geld hat, alles richtig macht. Das ist ja Schwachsinn. Es geht mir jetzt schon darum, Leute, die was Sinnvolles machen, die ja ein sinnvolles Leben haben. Und natürlich kann ich auch Geld verdienen mit sinnlosen Sachen und wenn ich...
So wie wir.
Ja, so wie wir. Nee, aber... Ich glaube, das ist schon ein sehr wichtiger Punkt. Und da sehe ich eigentlich wirklich nur Gesundheit drüber, weil das ist, da hilft Geld auch teilweise, aber ohne Gesundheit ist Geld natürlich schon auch, da verblasst Geld dann wirklich sehr, sehr schnell.
Ich meine, ohne Geld kannst du auch krank werden. Die Sorgen können dich krank machen. Aber du kannst als Multimilliardär auch krank sein.
Da kannst du dir auch viel Sorgen machen.
Deswegen, hast du dir mal... Es gibt ja, man spricht ja so von Glücksdimension. Geld oder beruflicher Erfolg, das würde ich auch nochmal unterscheiden, ist ja eine Dimension des Glücks, die einem Individuum glücklich machen können. Hast du das mal für dich definiert, was so deine wichtigsten Dimensionen sind? So Top 3, Top 4, Top 5?
Also jetzt, dass ich mir das so aufgeschrieben habe, nicht, ne.
Ich bin das letztens mal durchgegangen und ich habe mir auch dann so von Skala von 1 bis 10 ne, wo bin ich dann gerade in den Dimensionen?
Was waren die Dimensionen jetzt genau?
Ja, also, weil ich habe, wie ich darauf gekommen bin, ich vergleiche mich oft mit meinem Studenten-Sinan. So. Meine Dimensionen waren jetzt finanziell, also Geld, beruflicher Erfolg, Familie, also dazu zähle ich meine Partnerschaft und meine Familie und körperliche Fitness. So. Und in meiner Studentenzeit war körperliche Fitness 10. Da sah ich richtig gut aus.
Ich auch mal.
Familie war 8, 9, 10, weil ich die super oft gesehen habe. Thema finanziell war eine 1. So beruflicher Erfolg 1, 2 mit meinen studentischen Hilfsarbeiten, die ich da gemacht habe. Aber grundsätzlich im Mittel hatte ich eine höhere Punktzahl als jetzt. Und aktuell würde ich sagen, bin ich finanziell so, würde ich sagen, 7, 8. Also deutlich besser, deutlich besser. Beruflicher Erfolg, deutlich besser, würde ich auch so sagen. Aber so Familie, körperliche Fitness ist bei mir ein 1. Naja. Es ist, ja, für mich.
Ja gut,
so,
für dich.
Im Durchschnitt bin ich jetzt, also was mein Glücksscoring angeht, bin ich tiefer.
Aber die Frage ist ja auch, wie du dich fühlst, weil das habe ich zum Beispiel auch gemerkt, früher sah ich auch deutlich besser aus oder was heißt besser aus, aber ich war ja auf jeden Fall objektiv attraktiver. Fühle ich mich jetzt ich müsste mich ja komplett schrecklich fühlen.
Nein, das sage ich ja. Vielleicht ist und diese Dimension dir nicht so wichtig.
Du bist ja, damals war es mir schon sehr wichtig, aber das meine ich, man denkt dann auch vielleicht, okay, man muss irgendwie gewisse Sachen erreichen, weil man dann bin ich vielleicht glücklich, wenn ich so und so aussehe, wenn ich ein Sixpack habe, wenn ich, keine Ahnung, ein gewisses Gewicht habe, wenn ich gewissen Bizeps habe, wie auch immer, wenn ich 100 Klimmzüge am Tag mache. Das ist ja auch nicht verkehrt, aber trotzdem, ich kann jetzt nicht behaupten, dass ich mir damals jeden Tag gedacht habe, boah, bin ich glücklich. Das war halt, man hat es halt einfach gemacht.
Ich sag dir was. Der Moment, wo ich das erste Mal 5-mal in Folge 100 Kilo auf der Bank drücken konnte, ganz plakativ, dieser Moment war für mich genau, also ich hatte genau diese Glücksgefühle, vielleicht noch mehr, als wie wenn wir jetzt irgendeinen Deal machen und es fließt Geld rein. Und das ist so, so kann man sich austricksen. So banal, ja gut, ich konnte 5-mal 100 Kilo drücken. Das war für mich damals ein Riesenerfolg. Ey, ich war so glücklich. Und es ist mir eigentlich immer noch wichtig, aber ich bin jetzt weit davon entfernt. Und Quintessenz, ich habe alle Spiegel abgehangen in der Wohnung.
Ja, auch sowas wie eine Waage oder so. Also früher habe ich mich auch gewogen.
Aus dem Fenster geschmissen.
Ja, das mache ich schon seit Jahren nicht mehr. Ja. Das ist auch, mein Gewicht ist auch sowas Relatives. Ich meine, Muskeln sind allein schon schwerer als Fett. Also das ist alles, ja. Also, aber das meine ich, das ist sehr gut, sich das mal aufzuschreiben. Und ja, dann merkt man eigentlich erstmal, okay, ich war vielleicht früher objektiv besser oder, ja, wie sagt man, objektiv gemessen besser, aber ja, würdest du sagen, dass du heute unglücklicher bist?
Ja.
Also,
ja. Ja? Ja, und das ist aber auch, also niemand muss sich Sorgen machen, ne? Mir geht's gut. aber wir sind ja auch so in dem Modus oder. Ich bin auch in dem Modus so, dass viel meiner Zeit und meiner Energie in den letzten Jahren war Karriere.
Ja, klar.
So, also Unternehmertum, machen, hasseln, ne, weiter. Und da sind halt die anderen Dinge auf der Strecke geblieben. Und man tendiert dann dazu, diese Arroganz zu entwickeln. Ja, es ist ja auch nicht so wichtig. Das andere ist ja wichtiger. Beruflicher Erfolg, Geld, Status, so. Nein. Nochmal. Die Erfolge im Fitnessstudio, die jetzt so banal klingen für viele Menschen, haben mich damals genauso glücklich gemacht. Und das ist so eine, ich weiß nicht, ob es ein Ziel von mir ist, wieder balancierter zu werden, weil das würde ja bedeuten, dass ich jetzt in den Bereichen, die wir gemeinsam machen, einen Schritt zurück machen müsste. Das will ich nicht.
Aber ich glaube schon, dass sich gewisse Sachen ja auch einspielen, wo man so gar nicht, man wird ja erstens besser, also man kriegt ja, das merke ich ja zum Beispiel auch, also früher hat man halt für Sachen viel, viel länger gebraucht, man hat ja allein mehr Wissen, man hat mehr Erfahrung, man hat mehr Routine, also man schafft ja in der gleichen Zeit normalerweise, also im besten Fall, anders wäre es schlecht,
richtig,
immer mehr, das ist ja schon mal ein großer Vorteil.
Ich war in den letzten 2 Jahren die meiste Zeit außerhalb meiner Komfortzone, so. Und das ist schwierig und dann macht man Dinge, die man eigentlich nicht so gut kann oder die man noch lernen muss und das dauert Zeit. Richtig. Und das ist mein großes Ziel, wieder halt in ruhigere Gewässer zu kommen, weißt du, dass es mehr float und dass ich dann auch wieder in anderen Dimensionen, Glücksdimensionen, die für mich wichtig sind, wieder nach vorne komme.
Sehr schön. Dafür machen wir auch den Kanal. Das soll ja auch das Ziel sein und ich glaube, wir wollen ja auch irgendwie Vorbilder sein. Also wir wollen jetzt auch nicht die sein, die sagen, okay, wir arbeiten uns jetzt komplett tot. Also wir wollen natürlich schon Vorbilder sein, die Gas geben, die was schaffen. Aber wir wollen ja auch die schönen Seiten des Lebens, wir wollen ja was dazulernen, wir wollen die Welt sehen, wir wollen auch uns optimieren. Das ist ja, glaube ich, auch wichtig, dass eine Balance zu haben. Aber weißt du, es ist ja auch irgendwo logisch, dass man es so machen muss. Jetzt hast du völlig recht. Also mir ist zum Beispiel sehr wichtig, ich rufe zum Beispiel sehr oft meine Eltern an, ich rufe auch regelmäßig meine Oma an. Also Familie ist für mich auch wirklich was Wichtiges und da muss man sich wirklich klar machen, da kann man nicht sagen, ja okay, das hole ich in 20, 30 Jahren nach. Nee, die eigene Familie dann, wenn man Kinder und Co., das kann man natürlich irgendwie ein bisschen timen. Und da ist, glaube ich, das Wichtige, dass man da die Balance findet, weil gewisse Sachen kann man nicht mehr nachholen. Aber man macht das ja auch, dass man Gas gibt, wenn man jünger ist, weil man dann eben mal sagen will, okay, ich will dann vielleicht mal mit Mitte 40 oder 50 dann wirklich mal aber sowas von kürzer treten und dann da mir wirklich Zeit nehmen, wenn ich noch jung bin, also nicht mit 80, da kann man auch noch was erleben, aber trotzdem, man will das ja in einer guten Zeit noch erleben mit Kindern und Co. Und das kannst du ja nicht mehr nachholen. Du kannst ja nicht sagen, ja okay, ich gründe jetzt mit, weiß ich nicht, 25. Natürlich kannst du eine Familie gründen, aber sagen so, okay, ich mache 20 Jahre gar nichts und mit 45 gebe ich dann Gas und dann zahle ich irgendwie mein Haus irgendwann mal, ich kaufe mir jetzt eins und verdiene das Geld in 20 Jahren oder was weiß ich. Also so rum geht's ja nicht.
Nee,
Und das ist ja natürlich auch ein Problem oder eine gewisse Logik.
Es gibt Spielregeln und Abläufe, an die man sich halten muss oder die nur sehr, sehr schwer sind zu umgehen. Und das gehört definitiv dazu. Deswegen, ich möchte das Geld auch gar nicht verteufeln. Ne? Ich verdiene gerne Geld und es ist alles gut. Aber solche Glücksforschungen mit absoluten Zahlen, ich bin da einfach.
Ja, das finde ich auch. Aber wie gesagt, das Geld nochmal, das Geld ist so ein abstrakter Begriff und ich finde das auch, also ich finde es lächerlich zu sagen, ich finde es auch lächerlich, Leute zu beneiden, die Geld haben oder nach dem Motto, oh, warum erbe ich nicht reich? Ich will das gar nicht verurteilen oder bewerten, aber ich bin auf keinen Menschen neidisch, der jetzt irgendwie reich geboren wird. Also ich glaube sogar eher, dass das, also ich glaube, bei mir wäre das sogar eher kontraproduktiv. Man weiß es nicht, es ist theoretisch, aber es ist mir auch wurscht, weißt du, darum geht es gar nicht. Es geht ja eher darum, Geld ist für mich, wie gesagt, wenn wir jetzt hier was richtig machen, wir haben auch beide schon Bücher geschrieben, das freut einen, das macht man ja auch in erster Linie nicht fürs Geld. Das macht man ja wirklich, nee. Zum Beispiel, das muss jeder selber entscheiden, aber ich würde niemals ein Buch schreiben lassen. Das machen ja sehr viele. Also, weißt du, ein Buch schreiben lassen und dann klatsche ich meinen Namen drauf und sage ich, oh, hier, Bestseller, schaut her. Das meine ich. Das finde ich lächerlich. Also für mich, weil warum soll ich, also mir ist sehr wichtig, auch zum Beispiel schreiben, das haben wir beide gelernt und ich habe ja früher, wollte ich ja eigentlich davon geträumt, Krimis zu schreiben. Vielleicht kommt das irgendwann noch, mal schauen. Aber das Schreiben ist mir wirklich was Wichtiges, das ist für mich eine Leidenschaft und ich will den Leuten ja auch was rüberbringen. Das kann ja jemand anders. Ich frage mich, wie soll das denn gehen? Also in der Zeit, in dem ich jetzt dem erklären würde, was er schreiben soll, kann ich es ja selber schreiben. Jetzt kann nicht jeder schreiben, aber trotzdem finde ich es irgendwie, ich weiß es nicht. Das wird sich für mich komplett falsch anfühlen. Das ist jetzt nur meine Perspektive, aber das meine ich. Es geht ja darum, was richtig zu machen, den Leuten was mitzugeben. Und das ist wirklich das beste Gefühl, wenn Leute einem dann schreiben und sagen, boah, dein Buch, das, also seitdem, das waren für mich die besten Nachrichten, wenn kommen so, boah, das hat mich so motiviert, ich habe jetzt irgendwie mit Bogenschießen wieder angefangen, das habe ich seit 10 Jahren nicht gemacht. Das ist ja, und das Geld ist ja am Ende dann quasi nur eine Belohnung oder ein Ergebnis dafür, ein Nebenprodukt, was natürlich auch erstrebenswert und schön ist, aber man denkt ja, wenn man so ein Buch schreibt, nicht ans Geld. Das ist ja völlig, und das finde ich dann, und das meine ich, das am Ende dann, das ist ja nur die Bestätigung dafür, dass man was richtig macht.
Dann wäre man auch sehr naiv, wenn man denken würde, dass man mit einem Buch reich wird.
Ja, das ist das Nächste, natürlich wird man damit nicht reich.
Also Menschen, die Ghostwriter haben, fahren auch mit einer Gondel auf den Berg und behaupten, sie wären hochgelaufen.
Ja, also das ist wirklich beschämend. Aussage von Markus Lanz fand ich mal ein anderes Thema. Vor kurzem hat große Wellen gemacht. Er hat gesagt, wir sind so eine gefühlige Gesellschaft geworden, so eine Hafermilchgesellschaft, so eine Guavendicksaft-Truppe, die wirklich die ganze Zeit auf der Suche nach der optimalen Work-Life-Balance ist. Also Lanz will, dass du dich weiter quälst. Oder wie verstehst du das?
Lanz spricht mir aus der Seele, ne? Sei nicht schwach, Mario. Das ist, weißt du, das Problem ist, das wären jetzt, ich habe den Satz auch gelesen, aber ich habe mir bewusst nicht die Kommentare drunter und angesehen und die Reaktion darauf, weil es wird wieder, ich gehe davon aus, es ist Folgendes passiert, die Leute haben sich wieder an der Formulierung aufgehangen.
Ja, ich habe nur ein paar Kommentare gelesen, ich dachte mir heute, ja okay, Boomer und so.
So,
und,
ja.
Und da reden zwei reiche Millionäre mit, wo ich mir auch, das ist ja auch wieder so, ja, der Brecht, von dem kann man halten, was man will. Ich finde ihn gut.
Ich auch.
Aber der hat ja ein bisschen was dafür getan.
Das bedeutet nicht, dass wir jegliche Aussage von ihm feiern.
Nein,
aber man kann Menschen auch gut finden und man kann differenziert Aussagen und Ansichten von diesen Menschen auch nicht teilen und ihn trotzdem gut finden. Grundsätzlich 100% unterschreibe, habe ich ja auch in der Jugendförderung gesagt, schon ne, mein Rant, den ich da hatte, bin ich absolut dabei. Die Frage ist, wie ändern wir das? Weil wir haben aktuell eine Diktatur der Problemsucher und nicht der Lösungsfinder. Das ist so. Die Menschen suchen aktuell das Problem, warum wir etwas nicht machen können. Ja, es ist sämtliche Themen, die gerade bei sämtlichen großen Themen, habe ich das Gefühl, dass wir so eine Problemfokussierung haben. Und das sagt er ja auch. Wir sind super verweichlicht. Ist die logische Konsequenz bei einer Gesellschaft, der es super gut geht? So, deswegen sind die Vergleiche mit den Chinesen zum Beispiel, das geht auch mal ein bisschen zu kurz, dann heißt es, ich mache das ja auch, ne? Ich sag, während wir hier über 4-Tage-Woche reden, haben die schon 80-Stunden-Wochen gemacht. Ja, aber die kommen auch von einem anderen Punkt. Und wenn es den Chinesen dann irgendwann mal genauso gut ist, der Wohlstand und dann die zweite, dritte, vierte Generation von jetzt kommt, die schon in diesem Wohlstand wie wir, meine Generation, groß geworden ist, dann bin ich mal gespannt, ob die immer noch so fleißig sind.
Du hast natürlich recht, aber du hast gerade gesagt, die Gesellschaft, der es so gut geht, das ist natürlich auch sehr pauschal, weil es gibt natürlich auch Menschen, denen es nicht gut geht. Und vor kurzem fand ich auch interessant.
Ich rede jetzt von Deutschland.
Ja, klar, ja, aber in Deutschland gibt es ja auch genug Leute,
ja, die... Ja, aber im internationalen Vergleich geht es uns schon sehr gut.
Natürlich, klar, aber trotzdem ist es dann halt immer eine Frage von, du hast es ja vorher schon beschrieben, du vergleichst dich dann mit dem Nachbarn oder ja halt mit anderen. Du vergleichst dich dann halt nicht mit Chinesen, sondern du vergleichst dich halt dann mit anderen Deutschen. Und da ist es natürlich, IFO hat vor kurzem da eine spannende Untersuchung gemacht, da geht es mal wieder um die Steuerbelastung, dass die Mittelschicht ja an der Grenze der Belastungsfähigkeit wäre. Und ich glaube schon, dass wir da auf Riesenprobleme zu laufen. Ich habe jetzt ein Buch angefangen, ich habe noch nicht viel gelesen, da geht es um Demografie, sehr interessant. Und allein ein Gedanke, also der lässt mich nicht mehr los, der kam schon relativ weit vorne, also ich werde bald mehr berichten. Wenn man sich jetzt mal überlegt, auch mit den Jüngeren, ich finde, da passt halt auch teilweise Anspruch und Wirklichkeit nicht zusammen. Mit der Work-Life-Balance, ich finde, es kann jeder machen, was er will. Das Problem ist nur, ich kann nicht irgendwie den ganzen Tag von Hafermilch, Work-Life-Balance und Co. reden nach dem Motto, oh ja, also ich suche den Sinn in meinem Leben, kann dann aber auf der anderen Seite sagen, ja, oh, wie gemein, ich kann mir kein Haus leisten. Ja, also das ist das Problem. Die Ansprüche 150, Leistungsbereitschaft dann eher 5. Das ist ein Riesenproblem.
Eins abgehakt, stimmt.
Jetzt habe ich den Rest vergessen, was ich sagen wollte. Genau, mit der Demografie. Und da haben wir jetzt ein Riesenproblem, weil wir haben ja immer weniger junge Menschen, haben immer mehr Alte. Und wir haben ja jetzt schon das Problem, dass wir haben ja genug, theoretisch haben wir junge Leute, die die Stellen besetzen können, aber irgendwie geht das nicht so recht zusammen. Da passt dann oft die Qualifikation nicht oder dann ist vielleicht doch die Motivation nicht so da. Ist auch egal. Auf jeden Fall wird dieses Problem größer. Dann habe ich immer mehr ältere Rentner, die ja nicht arbeiten. Das ist auch völlig okay. Das Problem ist, die konsumieren aber trotzdem. Und ja, wer soll die ganzen Sachen herstellen? Wer soll die ganzen Jobs machen? Das ist ein Riesenproblem. Was passiert dann logischerweise? Naja, man hat natürlich schon eine gewisse Macht dann bei den Arbeitnehmern. Das heißt, im Zweifel wird zu höheren Löhnen führen. Jetzt haben wir aber ein Problem und jetzt kommt das Spannende. Wer soll denn den ganzen Mist finanzieren? Jetzt sage ich Mist, das ist nicht negativ gemeint. Also es ist ja schön, dass wir alle mal älter werden und dass wir immer mehr Rentner haben, die dann auch mehr Rente beziehen. Das Problem ist, das wird natürlich sehr teuer. Im Zweifel, das war jetzt die Argumentation in diesem Buch, was wird passieren? Höhere Löhne, höhere Inflation. Okay, muss man mal gucken, ob das so passiert. Ist auf jeden Fall keine dumme Überlegung. Dann höhere Steuern, weil ja das alles irgendwie finanziert werden muss. Und dann, was wird dann passieren? Dann werden die Arbeitnehmer irgendwann sagen, naja, also ich kriege jetzt zwar ein bisschen mehr, aber Steuern steigen auch. Dann müssen wir quasi die Steuer auch noch auf den Lohn. Das heißt, noch höhere Löhne, noch mehr Inflation. Also da sieht man mal, was da in Zukunft vielleicht für Probleme auf uns zukommen können. Und da muss ich sagen, du hast es vorher gesagt, sowas wie Demografie ist generell schwer umzukehren. Und wenn dann nur sehr, sehr langsam. Und das Problem ist ja die Frage, kehrt sich's um oder wird's sogar noch schlimmer? Und da muss man sich natürlich schon fragen, Länder wie Deutschland, ja, also ist das in 20, 30, 40 Jahren, ist das vielleicht nicht mehr so lustig?
Schau mal, man sagt ja, der gefährlichste Boxer ist der, der nichts mehr zu verlieren hat. Also wenn du mit Punkten richtig weit zurückliegst, du kannst eigentlich nur noch verlieren, dann wird's für den anderen nochmal richtig gefährlich, weil der versucht, der hat nichts zu verlieren. Wenn du jetzt Deutschland und China oder ein aufstrebendes Land, weiß ich nicht, Vietnam, sonst was nimmst und die miteinander vergleichst. Deutschland ist satt, ist der alte Boxer, ja. Er hat sehr viel zu verlieren. Deutschland, unsere Gesellschaft, weil wir sind ja trotzdem noch eine reiche Gesellschaft, uns geht es ja gut in Deutschland, im internationalen Vergleich, noch, okay. Wir haben sehr viel zu verlieren. Dann ist es doch normal, ein normal menschlicher Reflex zu sagen, okay, wir wollen jetzt erstmal das, was wir haben, halten. Uns geht es nicht so sehr darum, zu sagen, okay, wir wollen jetzt mehr. Nee, wir wollen das, was wir haben, bloß nicht verlieren. Die anderen Staaten jetzt mit den ganzen neuen Technologien, die weniger zu verlieren haben, bis gar nichts zu verlieren haben, die sagen natürlich, ja, let's go for more. Mehr, mehr, mehr. Und dass die dann dynamischer sind, ist ja normal. Mich stört das auch, Mario, nicht falsch verstehen.
Weißt du, was das Problem ist, wenn das Halten funktionieren würde, aber uns ja, bricht ja, ja quasi gerade Automobilindustrie so, und so, das steht ja alles so, gerade ja, auf der Kippe.
Aber glaubst du, dass du das Mindset, vor allen Dingen meiner Generation, ich gehe da hart mit meiner Generation auch ins Gericht, wo ich glaube, ich habe da auch zu meinem Essay geschrieben, zum Thema Leistungsbereitschaft und Anspruchsdenken, dass das in eine... Das ist eine Disbalance, ja. Ich will 4-Tage-Woche, ich will Feelgood-Manager sein, ich will aber 150.000 netto verdienen im Jahr. So, und ich will 40 Urlaubstage. Glaubst du, dass wir dieses Mindset, diese Denke, diese Mentalität meiner Generation, der jüngeren Generation, durch politische Eingriffe, steuerliche Änderungen ändern können?
Ich glaube schon. Ich glaube, wir brauchen in erster Linie mal neue Diskussionen und wir haben halt mittlerweile eher eine Kultur der Angst. Ja, es ist schon eine Kultur der Angst. Ich glaube, das ist auf der einen Seite, es ist, glaube ich, bei sehr vielen sehr mehrschichtig. Also bei den Älteren, du hast es gerade schon beschrieben, da geht, glaube ich, die Angst um nach dem Motto, oh, Deutschland steigt jetzt ab und alles, was uns groß gemacht hat und was früher funktioniert hat, Autoindustrie und alles, quasi die heile alte Welt, nach der sich ja viele zurück, nach dem Motto in den 90er Jahren, ja, da gab es keine Probleme. Ich muss auch sagen, wenn ich an meine Kindheit denke, jetzt hatte ich natürlich auch das Glück, ich bin jetzt, meine Eltern waren nicht reich, aber man hatte ein gutes Leben, also man hat auch gemerkt als Kind, erst Wohnung und dann kam halt irgendwann ein Haus, da ging es halt irgendwie gefühlt immer bergauf. Also wirklich kann man sich nicht beschweren. Da wurde auch durchaus das Geld mal umgedreht, also da gab es jetzt nicht einfach mal so, also ich habe das nie erlebt, dass man einfach in der Stadt war und dann hieß es, ach hier hast du neue Fußballschuhe, hier hast du ein neues Bayern-Trikot, hier hast du eine neue Playstation. Also das gab es dann halt vielleicht mal zum Geburtstag oder zu Weihnachten, aber weiß nicht, wurde jetzt nie so verwöhnt. Aber das meine ich jetzt gar nicht, das meine ich sogar eher positiv. Dafür wurde sich um mich super gekümmert und alles. Also das ist wirklich, ich würde sagen, das war schon eine perfekte Jugend, um es mal sozusagen, Chapeau an meine Eltern. Und da sehen sich, glaube ich, viele nach diesem Gefühl zurück bei den Älteren oder selbst schon jetzt, wenn man Mitte, Ende 30 ist, dass man sich denkt, ah, früher, also in den 90er Jahren, da war ich eigentlich ganz, ganz entspannt. Und bei den Jüngeren ist halt, glaube ich, eine ganz andere Angstkultur, das sieht man ja auch teilweise, wie sich die getriggert fühlen von so einem Lanz-Kommentar, dieses, was da schon, also, ja, was da schon für.
Aber wie kriege ich das raus, jetzt bei den Jüngeren? Weil die sind ja wichtig dann für die Arbeit.
Ich glaube, wir haben in dieser jüngeren Bubble, da ist so eine, wirklich eine Meinung aufoktroyiert worden, also dieses, ich sage jetzt mal, linke Wohlfühl-Wolken-Kuckucksheim, das einfach alles, jeder, der mal die Realität anspricht, das wird dann so nach dem Motto, darf man das? Also man merkt, da finde ich schon teilweise, das ist sowas von realitätsfremd.
Aber wie willst du das durch politische Anreize ändern?
Ja, wir haben jetzt ein gutes Beispiel in Italien. Also Giorgia Meloni, da haben ja viele, das ist so ein Beispiel. Also jetzt kommen wir kurz zur Politik und ich glaube, da liegt der Hase im Pfeffer bei uns, dass wir, weil da einfach viel zu viel verschlafen wurde und der Vorwurf geht in erster Linie an die Union. Jetzt haben wir natürlich die Merkel, ja, das lässt sich jetzt auch nicht mehr korrigieren, aber spätestens jetzt, glaube ich, müsste man da halt einfach mal, Lindemann ist da für mich eine Hoffnung, der da einfach mal ja Sachen ausspricht. Merz macht das halt irgendwie, ich weiß nicht, das wird, glaube ich, nichts mehr. Der kriegt da immer auf die Mütze. Ich bin jetzt auch kein Merz-Fan, aber ich finde das teilweise, also ich weiß nicht, ich kenne auch Leute, die hassen den, wo ich mir denke, ja gut, jeder Meinung, aber ich finde ihn jetzt nicht so schlimm. Ich finde ihn aber auch nicht toll. Und ich glaube einfach, wir brauchen, was jetzt Meloni gerade macht, und ich will die jetzt nicht hochjubeln, denn die muss man natürlich auch kritisch sehen, hier mit ihrem Postfaschistin und was sie früher über Mussolini und so geäußert hat, das hat sie jetzt auch revidiert. Spannender Podcast The Daily von New York Times über Meloni war, glaube ich, vor 2 Wochen. Lohnt sich auf jeden Fall mal reinzuhören. Also die Frau ist auch durchaus kritisch zu beobachten, aber was sie jetzt in der Praxis macht, das muss man einfach mal sagen, das ist alles auf jeden Fall mal spannend und sie macht mal Sachen. Also sie hat jetzt eine Übergewinnsteuer für Banken, da gab es ja auch großen Rubel, da sind ja erstmal die Aktienkurse gefallen. Also Übergewinnsteuer, das ist interessant, dass es jetzt eine Meloni macht, die ja eher rechts, Mitte rechts ist. Also man wurde ja vorher der Teufel an die Wand gemalt, jetzt merkt man eigentlich, okay, sie macht eigentlich nur eine konservative Politik bislang und da wurde Einhalt geboten. Also die Einnahmen aus der Steuer würden 0,1% der Bilanzsumme der Institute nicht überschreiten. Danach war wieder ein bisschen Entspannung. Trotzdem Übergewinnsteuer, da sind ja eigentlich die meisten nach dem Motto, Gottes Willen Sozialismus. Ich bin da auch eher kritisch. Auf der anderen Seite ist es natürlich spannend, denn es soll jetzt eine große Steuerreform geben. Also da ist zum Beispiel eine Flat Tax im Gespräch. Das ist jetzt so im Gespräch. Und sie hat gesagt, die Steuerreform, auf die Italien 50 Jahre gewartet hat. Also auch ein Satz, den ich wichtig finde. Meloni wolle jene, die in Italien machen oder produzieren, nicht stören. Also da merkt man mal, da geht der Wind mal in die richtige Richtung. Und ja, auch, dass sie jetzt da die Sozialausgaben gekürzt hat, das muss er natürlich auch kritisch sehen. Aber man sieht auf einmal, weißt du, bei uns ist das Problem, wir halten ja Dinge gar nicht mehr für möglich. Beziehungsweise, wenn sowas, dann siehst du auch wieder auf Twitter, da kommt wieder aus dieser linken Bubble so, ja, da seht ihr, was passiert, wenn man Nazis wählt. Wo ich mir denke, so, ja, man muss Meloni kritisch sehen, aber das ist schon noch alles legitim. Also, Steuern zu senken, zum Beispiel, Und auch die Banken, Übergewinnsteuer, was ja eigentlich die Linken schon lange fordern, Übergewinnsteuer, also jetzt nicht für die Banken, aber für Unternehmen. Weißt du, wir müssen einfach mal aus diesen Bubblen raus und es ist so eine wirklich eine Kultur der Angst und wir sind in so einem engen Korridor mittlerweile gefangen.
Es sind zwei Dinge.
Es ist verrückt.
Es ist Angst, die Leute, also gerade die Jüngeren, das, was ich so erlebe, ängstlich und satt. Und das ist eine schlechte Kombination. Also wenn Menschen ängstlich sind und satt sind, und ganz ehrlich, das klingt jetzt wieder sehr politikverdrossen und das heißt nicht, dass man deshalb nichts versuchen sollte. Ich glaube, es ist sehr schwierig, politisch den Menschen die Angst zu nehmen und dem Hunger einzuhauchen. Denn der Wohlstand der Elterngeneration ist ja da. Den müsstest du den quasi wegnehmen. Und das halte ich für äußerst schwierig. Wie machst du einen satten, ängstlichen Menschen zukunftsoffen, mutig und hungrig? Das finde ich ist eine so schwierige Aufgabe. Und vielleicht ist es dann wirklich so, dass man erst fühlen muss, bevor man dann handelt.
Ich glaube, es ist eigentlich ganz einfach. Es ist, und deswegen ist auch dieser Talk hier so wichtig. Und wir haben, glaube ich, auch schon spannende Gespräche geführt mit Maurice Höfgen zum Beispiel, dass wir einfach wieder dahin kommen, dass wir gemeinsam diskutieren und dass wir nicht alles von vornherein verteufeln. Und ich sage dir ganz einfach, warum das ist. Wir operieren doch, du hast es vorher gesagt, es ist eine Diktatur der Problemsucher. Egal, ob wir jetzt sagen, ja, Klimathema, ja, geht nicht. Steuern senken, ja, wer soll das zahlen? Also das sage ich ja die ganze Zeit, wir kommen gar nicht zur Diskussion. Es ist nur noch Bullshit-Bingo. Es ist immer ein Problem da. Und die meisten Leute, habe ich das Gefühl, entweder sind die da schon so drin, weil sie einfach nichts anderes mehr hören, oder man hat ja schon gar keine Lust mehr nach dem Motto, ach komm, hör mal damit auf, das geht ja eh nicht. Und das ist echt sehr, sehr traurig. Und das meine ich jetzt in sämtliche Richtungen. Und das ist, glaube ich, auch bei den Jungen, und wie gesagt, da fand ich auch eine spannende Umfrage, in der Bild war die sogar, da habe ich nur die Schlagzeile gesehen, ja, so denken die Deutschen wirklich über Klima. Und dann war erstaunlich bei dieser Umfrage, dass sehr, sehr viele, die da befragt wurden von der Bild, die jetzt ja nicht gerade als Fridays for Future Kampfblatt gilt, was ja auch völlig okay ist, da waren erstaunlich viele dafür, dass mehr getan wird. Und die Sorge, da gab es natürlich noch größere Sorgen, akuter jetzt um die Wirtschaft. Und da sieht man ja auch, dass sich die Leute sehr wohl um beides Sorgen machen und dass man das irgendwie in Einklang bringen muss. Und da ist ja auch wieder, es werden nur Probleme gesucht, anstatt mal zu sagen, okay, wie, das sagt ja der Halver auch immer schön, wie machen wir denn am besten beides, dass wir Umweltschutz betreiben, was auch fürs Klima gut ist, dass wir, was logisch, und daraus vielleicht sogar noch ein Wirtschaftsmodell machen. Aber darüber wird gar nicht gesprochen. Die einen schreien, ja, hier Klima und das bringt eh nichts und das ist ja Lüge. Die anderen schreien, ja, ihr mit eurer scheiß Wirtschaft und wenn die Welt untergeht oder wenn wir alle sterben, dann gibt es auch keine Wirtschaft mehr. Das ist doch lächerlich. Also als wären das die einzigen beiden quasi, aber das sind die einzigen zwei Plärrhälse, die quasi die ganze Zeit die Aufmerksamkeit bekommen.
Ja.
Gaga. Aber das, wie gesagt, wir machen das ja hier und ich glaube schon, also jetzt muss ich auch mal was Positives sagen, nicht, dass wir jetzt auch wieder hier ins Fatalistische und ins Gemecker kommen. Ich bilde mir schon ein, dass es besser wird. Also wir sind noch lange nicht am Ziel, aber es ist, ich glaube, wir waren wirklich so eine, weißt du, es war ja auch alles zwischendrin schön, da wurde man Weltmeister und dann kam die Flüchtlingskrise, die dann aber auch irgendwie, haben wir auch wieder davor die Eurokrise, irgendwie hat alles immer so funktioniert und es ist halt so vor sich hingeplätschert und jetzt hatten wir halt schon die letzten 3 Jahre, waren schon heftig. Und das war schon so ein Reality-Check und das ist natürlich auch schmerzhaft, aber ich glaube, dass es unterm Strich gut war, dass wir jetzt hoffentlich in den kommenden Monaten, Jahren uns immer weiter Richtung Lösungen bewegen und einfach aus diesem Gedankengefängnissen da rauskommen.
Naja, aus dieser Negativität ist es ja am Ende. Und,
erst war es ein Ignorieren eher und dann wurde es irgendwann so ein, ja okay.
Ja, wird spannend sein. Und das Schöne ist, wir können es live begleiten hier im Lockerroom Talk. Und wenn ihr zu diesem Thema auch vielleicht mal spannende Leute habt, die ihr kennt, also vielleicht Leute, die wir nicht auf dem Schirm habt, schreibt es mal gerne in die Kommentare, weil wir ja auch jetzt diesen Lockerroom Talk auf einem eigenen Kanal haben, um auch mal wirklich breiter zu gehen. ich weiß, wir wiederholen uns, aber das ist uns sehr, sehr wichtig, weil wir wirklich mit spannenden Leuten sprechen wollen. So, das muss nicht immer nur Finanzen sein. Klar, wir kommen aus dem Bereich Finanzen, das ist auch unser Hobby, das macht uns super viel Spaß. Aber wenn da Leute sind, die in anderen Bereichen Experten sind und was Spannendes zu erzählen haben, dann wollen wir von diesen Menschen auch lernen. Auch das macht einen, glaube ich, am Ende auch zum besseren Investor. Guck mal, hättest du hier vorher den Novo Nordisk Fettwegspritzen-Typ gekannt, der hätte dir was erzählt.
Jetzt muss ich dir auch noch was erzählen. Weißt du, was ein guter Hack ist für mehr Produktivität? Ich habe tatsächlich jetzt, ich habe keine Musik-App mehr auf dem Handy. Und ich muss sagen, es ist, also man gewöhnt sich super schnell dran. Ich habe jetzt schon ein paar Mal gedacht, okay, jetzt irgendwie mal Musik hören oder irgendwie fällt mir gerade ein Song ein. Und ich habe mich sehr schnell dran gewöhnt. Und was ist der Effekt? Ja, wenn ich Musik hören könnte, was höre ich dann? Nein, ich höre keine Musik. Ich höre entweder Podcast oder
Mario, du bist schwach. Du musst einfach Moslem werden, dann darfst du keine Musik hören. Und auch keinen Alkohol trinken.
Keine Musik hören?
Ja. Also,
das habe ich noch nie gehört.
Gefährliches Halbwissen, aber die es richtig streng auslegen.
Das habe ich noch nie gehört.
Ja, okay, es gibt ja mal Leute, die es so auslegen und so. Aber es gibt sehr strenggläubige Muslime, die keine Musik hören. So. Oder nur nicht Musik, wo gesprochen wird. Die hören keine Musik. So das, was man eigentlich hört, so Charts und so. Werd doch einfach das. Dann hörst du keine Musik mehr, darfst nicht mehr trinken. Ja?
Und wenn der Muezzin singt, ist das keine Musik?
Nee, das ist ja was anderes. So. Da hast du deine beiden großen Dinge, ja? Die hast du dann einfach nicht mehr. Da kannst du so produktiv sein. Stell mal vor, du bist 24 Stunden, 365 Tage im Jahr nüchtern, was du alles erreichen könntest.
Ja, mein das Gott. Stimmt. Jetzt müssen sich alle warm anziehen. Also ich fahre seit Jahren auf Sparflamme.
So, ab nächster Woche wirst du konvertieren. Und dann,
ich konvertiere.
Dann schauen wir mal.
Jetzt müssen wir, man muss ja heutzutage immer sagen, dass das nicht Satire, aber nicht, dass die Leute jetzt denken, jetzt machen sie einen neuen Kanal und auf einmal, das läuft ja in eine ganz komische Richtung. Nein, keine Angst. Aber die meisten Leute verstehen das ja. Aber man muss ja heutzutage, es ist schon auch erstaunlich, wie ironiefrei die Leute mittlerweile sind.
Ja, die wollen gar nicht mehr lachen. Die wollen nur noch offended sein.
Die wollen wirklich nur noch offended sein.
Jetzt, wenn sich da jetzt Leute drüber aufregen, dann tut es mir auch leid. Ich darf das ja immer sagen. Ich habe in meiner Rolle als Halbtürke, habe ich ja noch in einigen Bereichen Narrenfreiheit, die du als blonder Junge, ne, als mein blonder Freund, guck mal, ich sag
ich zu dir. Ich stehe unter so strenger Beobachtung.
Ich sag zu dir, mein blonder Freund, und du willst antworten mit hier mein brauner Freund, und da merkst du schon, nee.
Braunhaarig habe ich.
Ja, richtig, weil du kannst ja jetzt nicht mein brauner Freund, wie das geht ja nicht. In sämtlichen Dimensionen wäre das eine Beleidigung, wo ich sehr, sehr.
Ja, siehst du, du bist Rassist, ich bin keiner.
So nämlich.
Ganz kurz noch, also ich muss das loswerden: der Barbie-Film. Also, du hast den noch nicht gesehen.
Nein.
Also ich habe mich drauf eingelassen.
Weil ich ein echter Mann bin.
Ja, ich hatte auch ein bisschen Angst. Also was ich spannend fand, ich habe mich davor überhaupt nicht beschäftigt. Ich kannte halt diese paar Bilder, aber ich habe auch keinen Trailer oder so gesehen. Es hat mich auch nicht interessiert, ehrlich gesagt. Und ich habe mir gedacht, okay, ist spannend, da mal reinzugehen, weil ich hatte überhaupt keine Erwartung. Ich habe natürlich das Schlimmste befürchtet und habe mir gedacht, ja, das wird wahrscheinlich schon vielleicht ziemlich komisch werden. Und der Anfang war auch sehr komisch. So die ersten 10 Minuten habe ich mir schon gedacht, oh wow. Aber ich muss sagen, ich fand es am Ende ganz gut. Also es ist mal interessant, weißt du, was zu gucken, so was man halt sonst niemals gucken würde. Und ich fand es am Ende, ich fand es echt ganz, ich muss auch ein paar Mal lachen. Es hat mich so ein bisschen, wer den Film Anchorman kennt, also nicht, dass es jetzt ähnlich wäre, aber so ein bisschen. Also es ist teilweise auch dann schon sehr klamaukig, aber dann auch wieder schon mit Botschaften. Also ich fand es gar nicht so wild. Ich finde es auch so lustig, wenn sich da gibt es ja wohl auch Diskussionen von Männern, die, oh, jetzt werden die Männer da so schlecht dargestellt. Also wenn ich darüber jetzt nicht lachen kann, also wenn ich mich da als Mann ernsthaft angegriffen fühle, also dann muss ich wirklich unbedingt schnell zum Bank drücken, um mal an meiner Männlichkeit arbeiten. Also das finde ich schon toll, wie sich da Männer, Männer dargestellt werden, das ist ja eine Frechheit. Also wer darüber nicht lachen kann.
Gibt es Ken in den Film?
Ja, und Ken, ich, die Rolle fand, also
ist Barbie blond?
Ja, klar, Margot okay. Robbie halt, also die sieht ja echt Barbie relativ ähnlich, also generell schon und da natürlich, das ist schon, nein, also das ist ja auch, nee, ja. Aber in dem Film wird das, die machen sich da auch drüber lustig, wie sie aussieht und so, also das ist wirklich ganz, ganz lustig gemacht. Ich kann es auch verstehen, wenn man den Film schrecklich findet, kann ich verstehen, aber ich fand ihn wirklich besser als erwartet und die Rolle von Ken ist sehr, sehr lustig. also am Anfang ist es wirklich so, dass man sich denkt, was ist das für ein Mist? Und dann kommen die quasi so von dieser Fake-Barbie-Welt in die echte Welt und da wird es dann wirklich lustig. Und die Rolle von Ken ist auch schön, Ryan Gosling spielt das wirklich gut. Und ja, es ist wirklich, ich fand's lustig. Also Super Mario Brothers.
Ryan Gosling, das ist der Crush, der Celebrity-Crush von meiner Schwester.
Echt?
Ja.
Oh, die hat den Film aber bestimmt gesehen.
Die hat ein riesen Kissen von dem.
Ernsthaft?
Ja, Ryan Gosling.
Jetzt sagen wir lieber nicht, wie alt sie ist.
Die ist ein bisschen älter als ich.
Ja. Sie schläft immer noch auf dem Kissen?
Nee, das liegt auf der Hollywood-Schaukel meiner Eltern.
Oh, ja. Yeah.
Ja, das ist das Ryan Gosling.
Das gefällt Vater?
Nee, er findet, er hat es schon...
Hat schon überstrichen. Mhm.
Mit einem Halbmond.
Oder FC Bayern-Flagge drauf. Dein Papa ist ja FC Bayern Ultra eigentlich.
Ja, ja.
Hat der schon mal ein Spiel nicht gesehen in den letzten 30 Jahren?
Nee, der schaut eigentlich alles.
Ja, Ehrenmann.
Der ist voll mit dabei, ja.
So, jetzt habe ich noch eine spannende Sache, die will ich noch ganz kurz erzählen. Ich habe vor kurzem ein Interview gelesen mit Jürgen Hambrecht in der Zeit, Ex-BASF-Chef, und das fand ich sehr interessant, wie er das geschildert hat, wie quasi das mit Gazprom zustande kam. Also erstmal sehr interessant, ja, dass es quasi schon in den 90er Jahren losging und auch wieder Helmut Kohl beteiligt war nach dem Motto, also erst ging es mal los, ja, also BASF, so ihr müsst, und mit den deutschen Unternehmen nach dem Motto Aufbau Ost, also ihr müsst sozusagen irgendwie helfen, dass wir da im Osten auch was machen, und da hat der Hambrecht das auch schon beschrieben, so nach dem Motto, das hätten sie eigentlich gar nicht machen müssen, war irgendwie überflüssig da im Osten was in Brandenburg, glaube ich, da was aufzukaufen oder was zu übernehmen, und meinte aber, das haben sie dann super hinbekommen, und dann ging es auch noch darum, dass Kohl wohl wollte, also so hat er das erzählt, quasi, dass die Sowjetunion ist ja dann quasi ja, auseinandergefallen, und dann ging es darum, die Soldaten, die sie quasi von Deutschland, die da stationiert waren, heimholen mussten, dass das finanziert werden musste und dann mit Gazprom, dass man da quasi sozusagen auch ein Einkommen ermöglicht hat. Das klingt jetzt sehr wohltäterisch, es hatte natürlich auch handfeste wirtschaftliche Gründe, nämlich früher hatte Ruhrgas in Deutschland alles kontrolliert, und der Hambrecht hat das schön beschrieben nach dem Motto, ja, die haben halt Wucherpreise aufgerufen. Und das hätten sie halt niemals finanzieren können. Er hat da auch beschrieben, dass BASF quasi so viel Bedarf an Gas hat wie die Schweiz oder damals hatte. Die genauen Zahlen heute weiß ich jetzt nicht. Aber das ist schon Wahnsinn. Man weiß ja, dass die viel Gas brauchen. Und er hat gemeint, dann kam das eben mit Gazprom zustande. Sie wollten eigentlich erst Gas aus Norwegen. Das hat sich dann wiederum zerschlagen. Dann kam das mit Gazprom zustande, dann mussten sie aber auch erstmal mit Gazprom zusammen, dann wurden da ja auch Unternehmen gegründet, mussten sie dann auch erstmal die Pipelines bauen, weil die Pipelines da wieder quasi in der Hand von Ruhrgas waren. Und es ist wirklich sehr, sehr spannend, wie das alles so quasi zustande.
Durchlesen. Wo hast du das gelesen?
In der Zeit war das vor 2 Wochen, glaube ich.
Okay.
Ich glaube, ich habe es noch zu Hause, kann ich dir.
Gerne.
Also
gerne.
Echtes gedrucktes Papier. Kennen junge Leute wie du gar nicht, ne?
Nee.
Ja, also ich habe es, glaube ich, tatsächlich noch nicht weggeworfen.
Sehr gut. Nee, bring's mal bitte mit.
Das war spannend. Auch ganz interessant, wie sich das dann quasi auch die, wie dann Putin da mitgemischt hat bei Gazprom und so. Und er hat gemeint, ja, der hat ihnen da ganz kritische Fragen gestellt und war alles schon, also es ist wirklich spannend. Und wie sich das dann entwickelt hat mit den Konflikten, dass Putin dann der Ukraine damals schon 2005 oder was, Anfang der 2000er, teilweise das Gas abgedreht hat im Winter und so. Das ist schon alles wirklich.
Ja. BASF ist auch ein spannendes Unternehmen. Ist ja eins oder war, ich weiß nicht, ob es immer noch aktuell ist, aber noch vor ein paar Wochen auf jeden Fall, ist eins der Lieblingsunternehmen von Volker Hellmeyer. Und ich werde nie seinen Satz vergessen, ja, also wenn BASF irgendwann, wenn es das nicht mehr gibt, dann haben wir ganz andere Probleme.
Ja, das ist schon... Das ist schon, ja, nimm mal BASF und die Autoindustrie.
Ja.
Dann wird's schon spannend.
Dann gut gemacht.
Und, aber vielleicht dazu noch ein Aspekt, weil da wurden auch kritische Fragen natürlich im Interview gestellt nach dem Motto, ja, hätte man dann nicht irgendwann mal sagen müssen, spätestens nachdem Putin da Druck gemacht hat und da das Gas abgedreht hat, nach dem Motto, ja, die Weißrussen haben immer, die haben gut gespurt und die haben es dann billiger bekommen, die anderen haben es entweder gar nicht mehr bekommen oder teilweise nicht oder teurer. Nach dem Motto, ja, hätte man da nicht, besser aufpassen müssen, und er hat das dann auch beschrieben, dass, glaube ich, die Abhängigkeit so 50% war, und es ist natürlich richtig, was er sagt, natürlich ist auch ein Teil des Wohlstands, natürlich Deutschland, niedrige Inflation, ist da natürlich auch aufgebaut, teilweise auf dem russischen Gas, also für einen Unternehmer finde ich eine sehr schwierige Entscheidung, also im Zweifel muss ich natürlich dann jetzt zu sagen, ja gut, wir schmeißen jetzt 10.000 Leute raus, weil wir kaufen jetzt das Gas irgendwie doppelt so teuer ein ab morgen. Man stellt sich mal vor, was hätte es damals für einen Aufschrei gegeben, dann hätte er gesagt, der ist verrückt. Also das ist natürlich jetzt im Nachhinein auch teilweise, es sind natürlich berechtigte Fragen, aber es ist schon alles, nennen wir es mal, kompliziert.
Das glaube ich. Also ich möchte mit keinem BASF-Topmanager tauschen. Du eigentlich? Hast du eigentlich so Ambitionen oder hattest du so Ambitionen, so einen Riesenkonzern zu leiten?
Ehrlich gesagt nicht. Also da habe ich Ich glaube, da habe ich ja noch nie mal so drüber nachgedacht. Aber ich glaube, das. Naja, also ich glaube, da, das ist ja auch, da bist du ja auch so, im Endeffekt bist du ja Politiker. Also mehr oder weniger. Also nicht Politiker, aber du bist ja, ja schon in der Außendarstellung natürlich schon eher Politiker und ja. Aber ich habe mich noch nie so, also flüchtig vielleicht mal, aber ich habe mich noch nie ernsthaft damit beschäftigt.
Nee, ich auch nicht.
Und ich hätte jetzt auch eher, glaube ich, weniger Lust dazu. Generell, ja, so Konzernstrukturen, das.
Ja, und Personalverantwortung ist auch. Ach, das ist. Nee. So ein bisschen, manchmal geht es nicht anders, ja, wenn man was aufbauen will. Aber wenn du dann nachher so Chef von 10, 20, 30.000 Mitarbeitern bist, das ist auch. Nee.
Muss nicht sein. So, Leute, hast du noch was Spannendes zu erzählen? Jetzt haben wir, glaube ich, wieder einiges heute.
Wir haben wieder den Gottschalk gemacht.
Den Gottschalk
aber
gemacht.
Zu,
aber der hört ja bald auf. Eine Sendung, glaube ich, gibt es noch,
ohne
oder?
Ohne Michel Hunziker.
Ja, ja, da gab es auch wieder, der Spruch war auch.
Er braucht keine blonde Frau oder so, weiß ich, meinte er.
Aber ich habe das nur gelesen, ich habe aber...
Und sie hat gekontert, aber das habe ich mir nicht durchgelesen.
Ich bin jetzt auch kein
Mensch, Pilotfolge auf dem neuen Kanal jetzt hier abgedreht.
Leute, wenn ihr es feiert, Daumen hoch, sagt allen Bescheid, teilt es mit allen Leuten, die
ihr liebt. Auf euren Telegram-Verschwörungstheorie-Gruppen, teilt es bitte,
überall.
Die Wahrheit. Und wir müssen uns jetzt überlegen, bei diesem Potpourri an Themen, was wir aufs Damm schreiben.
Das stimmt.
Idee?
Noch nicht. Ich habe noch keine tolle Idee. Der beste Kanal der Welt.
Der beste Kanal der Welt.
Ja, wenn wir sagen, ja, es gibt ja mittlerweile, ja, es werden immer mehr YouTube-Kanäle, die da gestartet werden, auch sehr, sehr viele einschlägige und ich muss sagen, wir sind ja eigentlich die einzigen, die hier noch vernünftig sind.
Ja, alles andere deabonnieren, diesen Kanal abonnieren, alle, die bis jetzt hier noch geblieben sind, abonniert bitte den Kanal, es würde uns helfen.
Tatsächlich. Ja, es hilft, wir müssen jetzt natürlich mal wieder,
jedes
wir starten
Abo
nicht
hilft.
Bei null natürlich, aber ja, wir wollen durchstarten und wie gesagt, wir wollen geile Talks machen, wir wollen, was auch noch sowas ist, wirklich mal in 4 Wochen einfach eine Fremdsprache lernen, so mit dem Holzhammer, weißt du, das will ich mal ausprobieren.
Deutsch zum Beispiel bei mir.
Deutsch, ja. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Chapeau. Mein Löwe, wir haben es geschafft. Ich bin stolz auf dich.
Ja, ich immer auf dich.
Mein braunen Haare. Ist das braun oder schwarz? Das ist braunhaarig. Ich kann es bei Frauen auch schon nicht mehr unterscheiden. Ich habe immer gesagt schwarz. Schwarz. Oder was ich braun immer genannt habe, war dann auf einmal dunkelblond. Also ich bin bei Haarfarben ganz... Ja, also was für andere dunkelblond ist, ist halt für mich schon fast schwarz.
Nussbraun.
Nussbraun. Also Haarfarben.
Maronenbraun.
Kompliziert. Bitte. So, Leute. Jetzt sind wir fertig für heute. Danke dir. Danke euch fürs Zuschauen. Wir sind jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.